Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke geht die Bundesanwaltschaft von einem rechtsextremistischen Motiv aus. Die Behörde hat die Ermittlungen deshalb nach der Festnahme eines 45-Jährigen an sich gezogen. Der Mann werde verdächtigt, den CDU-Politiker heimtückisch getötet zu haben. Für einen rechtsextremistischen Hintergrund sprechen sein Vorleben und öffentlich geäußerte Ansichten. Der mehrfach vorbestrafte Mann sitzt in Untersuchungshaft.
Am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr nahmen Einsatzkräfte den 45-jährigen Stefan E. hier in seinem Wohnhaus fest. Der Tatverdacht habe sich mittlerweile erhärtet, so die Bundesanwaltschaft heute Nachmittag. Das Motiv sei rechtsextreme Gesinnung.
Hierfür sprechen insbesondere das Vorleben des Beschuldigten und seine öffentlich wiedergegebenen Meinungen und Ansichten.
Da der Mord an Walter Lübcke von Rechtsextremen in den sozialen Medien gefeiert worden war, kam schon früh der Verdacht auf, Stefan E. sei Teil eines rechtsextremen Netzwerkes.
Ob der Verdächtige Teil einer terroristischen Vereinigung, also eines Netzwerkes ist, das prüfen die Behörden. Aber dafür gibt es zumindest bislang wohl keine belastbaren Anhaltspunkte. Die Bundesanwaltschaft hat den Fall Lübcke aber wegen besonderer Bedeutung an sich gezogen. Und auch daran zeigt sich schon die Dimension als mögliches politisches Attentat.
Ein unbeschriebenes Blatt ist Stefan E. nicht. Verurteilt wegen Landfriedensbruch, weil er beim Überfall auf eine DGB-Demonstration zum 1. Mai beteiligt war. Auch mit einem Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft 1993 wird er in Verbindung gebracht. Die Kanzlerin begrüßt die Ermittlungen durch die Bundesanwaltschaft.
Ja, deshalb ist es auch sehr wichtig und richtig, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen hat, dass alle Hintergründe aufgeklärt werden, und zwar schnellstmöglich.
Ob die Bundesanwaltschaft schon Gelegenheit hatte, Stefan E. zum Tathergang zu vernehmen, war heute nicht zu erfahren.
Zu den neuen Erkenntnissen im Mordfall Lübcke sendet das erste einen Brennpunkt gleich nach dieser Tagesschau. Ausführliche Informationen finden Sie auch bei tagesschau.de. Bei ihrem ersten Treffen nach dem Rücktritt von SPD-Partei und Fraktionschefin Nahles haben die Spitzen der Koalitionsparteien Streit in wichtigen Punkten beigelegt. Für die anstehende Reform der Grundsteuer und die Abschaffung des Solidaritätszuschlags einigten sich CDU, CSU und SPD bei dem Treffen gestern Abend auf Kompromisse. Beim Thema Grundrente allerdings fand der Koalitionsausschuss keine Lösung.
Ein Gläschen Wein, ein bisschen plaudern, entspannte Bilder vom Balkon. Die Botschaft aus dem Kanzleramt?
Wir regieren wieder, das ist vielleicht das wichtigste Zeichen auch von gestern gewesen.
Union und SPD zeigen sich beide kompromissbereit. Die Grundsteuer wird nach Scholz' Plänen reformiert. Immobilien sollen künftig nach dem Bodenwert und der durchschnittlichen Miete besteuert werden. Bayern lehnt das nach wie vor ab. Das Zugeständnis an die CSU, eine Ausnahmeregelung. Die Länder dürfen ihre Steuersätze auch selbst festlegen.
Es ist für Bayern ganz besonders wichtig, weil wir das Modell vom Bundesfinanzminister für bürokratisch erachten und glauben, dass es auch zu Steuererhöhungen führt.
Die Union will lieber Steuerentlastungen. So ist es schließlich im Koalitionsvertrag vereinbart. Für untere und mittlere Einkommen soll der Solidaritätszuschlag schrittweise abgeschafft werden. 90% der Zahler sollen davon profitieren. Die Union verzichtet auf ihre Maximalforderung, den Soli komplett abzuschaffen. Gutverdiener zahlen also weiter. Die SPD feiert das als ihren Erfolg.
Wir sind froh, dass wir beim Solidaritätszuschlag die Union auf den Weg der Vernunft zurückgekriegt haben. Da gab es ja in den letzten Wochen noch durchaus andere Diskussionen.
Auch die CDU sieht das als ihren Erfolg und pocht bei der Grundrente ebenfalls auf den Koalitionsvertrag mit Bedürftigkeitsprüfung.
Das war ja meine Forderung. Beide Koalitionspartner mögen sich ein Stück zurücknehmen. Wir bei der Solidaritätszuschlagsforderung und die SPD bei der Grundrente. Und ich hoffe, die SPD überwindet jetzt sozusagen ihre Sperre und wir kriegen dafür auch eine Lösung hin.
Eine Einigung ist bisher nicht in Sicht. Die Streitpunkte Grundrente und Klimaschutz sind noch nicht gelöst. Viel Zeit bleibt nicht. Vor den anstehenden Wahlen in Ostdeutschland brauchen Union und SPD schnelle Lösungen, die bei den Wählern auch spürbar ankommen.
Als große Herausforderung für die Gesellschaft gelten die neuen Technologien der künstlichen Intelligenz, kurz KI. Darum ging es heute beim regelmäßigen Meinungsaustausch der Regierung mit den Sozialpartnern, den Spitzen von Wirtschaft und Gewerkschaften. Auf Schloss Meseberg in Brandenburg wurde über Auswirkungen auf die Arbeitswelt beraten. Dabei sah sich Kanzlerin Merkel mit der Mahnung aus der Wirtschaft konfrontiert, im Wettbewerb mit anderen Staaten nicht ins Hintertreffen zu geraten.
Lernende Maschinen beherrschen immer komplexere Arbeitsabläufe. Nicht nur in Fabriken, auch in Büros. Demnächst könnten etwa statt Steuerberatern Computer einfache Steuererklärungen erarbeiten. Doch beim Sozialpartnergespräch der Bundesregierung mit Arbeitgebern und Gewerkschaftern heute Nachmittag in Schloss Meseberg war klar, der Staat dürfe nicht tatenlos zusehen, wie Millionen Jobs einfach wegfallen.
Wir müssen insgesamt neugierig sein auf die neuen Möglichkeiten, veränderungsbereit sein, aber eben immer auch deutlich machen, dass es eine Veränderung im Sinne der sozialen Marktwirtschaft ist. Das heißt, dass die Menschen mitgenommen werden.
Bundesregierung und Sozialpartner setzen dafür auf frühzeitige Umschulung und Fortbildung, wenn sich Arbeitsplätze verändern oder bedroht sind. Die Gewerkschaften fordern mehr Tempo.
Ich denke, man sollte viel ambitionierter sein, die Herausforderungen anzunehmen und vor allen Dingen deutlich machen, dass in diesem Wandel, der durch Digitalisierung, künstliche Intelligenz getrieben wird, Menschen Sicherheit brauchen.
Neue Jobs sollen etwa in Pflege- und Sozialberufen entstehen. Und neue Unternehmen dank künstlicher Intelligenz, zum Beispiel in der Medizindiagnostik. Doch der Bund, so die Kritik der Branche, fördere zu wenig zielgerichtet.
Es fehlt allerdings ein klarer Fokus, klare Ziele und eine konkrete Umsetzungsplanung. Diese Komponenten sind dringend nachzuliefern.
Deutschland liegt bei der Anwendung künstlicher Intelligenz hinter den USA oder China. Aber die Regierung will aufholen mit sozialverträglichen Konzepten.
Die Zahl der Atomwaffen weltweit ist im vergangenen Jahr auf knapp 14.000 gesunken. Dennoch sehen Friedensforscher einen besorgniserregenden Modernisierungskurs bei den Nuklearwaffenarsenalen. Nach Angaben des Stockholmer SIPRI-Instituts sind aktuell 90% der Waffen im Besitz der beiden großen Atommächte. Russland verfügt über 6.500, die USA haben 6.185 Sprengköpfe. Danach folgen mit deutlichem Abstand Frankreich, China, Großbritannien, Pakistan, Indien und Israel. Nordkorea soll derzeit maximal über 30 Sprengköpfe verfügen. Der Iran will sich nicht mehr an zentrale Auflagen des internationalen Atomabkommens halten. Wie die Atomenergiebehörde des Landes mitteilte, betrifft das sowohl die Begrenzung der Anreicherung von Uran als auch die Obergrenze für Uranvorräte. Das 2015 geschlossene Atomabkommen hatte das Ziel, Teheran von der Entwicklung eigener Nuklearwaffen abzubringen. Vor gut einem Jahr erklärte US-Präsident Trump den Ausstieg seines Landes aus dem Vertrag. Deutschland, Frankreich und Spanien haben den Bau eines neuen europäischen Kampfflugzeuges auf den Weg gebracht. Verteidigungsministerin von der Leyen und ihre beiden Kolleginnen unterzeichneten bei der Luftfahrtmesse in Le Bourget Verträge für das Projekt. Das sogenannte Luftkampfsystem der Zukunft soll von 2040 an einsatzfähig sein. Für Beschaffung und Betrieb werden Ausgaben von 100 Milliarden Euro genannt.
Unterzeichnung durch gleich drei Verteidigungsministerinnen unter Aufsicht des französischen Präsidenten Macron. Deutschland, Frankreich und Spanien beteiligen sich gemeinsam an einem der größten europäischen Rüstungsprojekte der Zukunft. Noch ist es nur ein Modell, das Kampfflugsystem FCAS. Es ist ein Milliardenprojekt.
Das ist heute in zweifacher Hinsicht ein sehr, sehr wichtiger Tag. Erstens ist dieses deutsch-französische Kampfflugsystem ein ganz großer Schritt voran für die Bundeswehr in der Modernisierung. Aber es ist zweitens auch ein großer Tag für die Europäische Verteidigungsunion. Denn zum ersten Mal bringen wir gemeinsam ein europäisches Kampfflugsystem auf den Weg.
Ein System aus Kampfjets, unterstützt von Drohnen und Satelliten, soll von 2040 an die aktuellen Eurofighter und Rafale-Jets ablösen. Ein Prestigeprojekt für europäische Rüstungskonzerne, allen voran Airbus und Dassault. Sie wollen damit der Konkurrenz aus den USA und China Paroli bieten. Allerdings, trotz der harmonischen Bilder, der Streit über eine gemeinsame künftige Rüstungsexportstrategie, auch für das System FCAS, ist ungelöst. Zwischen Deutschland und Frankreich knirscht es gewaltig. Paris hat wenig Verständnis für die restriktiven deutschen Exportbestimmungen und drängt auf großzügigere Lieferungen, zum Beispiel auch in Länder wie Saudi-Arabien.
Die Verhandlungen laufen.
Der Grenzwert für Stickstoffdioxid ist vergangenes Jahr in 57 deutschen Städten überschritten worden. Im Jahr zuvor waren das noch in 65 Städten der Fall. Das teilte das Umweltbundesamt mit. Vor diesem Hintergrund sprach die Behörde von einem positiven Trend. Dennoch sei nun eine schnelle Nachrüstung älterer Diesel-Pkw nötig, um die EU-Grenzwerte überall einhalten zu können.
Mit Appellen zu konkretem Handeln im Kampf gegen die Erderwärmung hat in Bonn die internationale Klimakonferenz begonnen. UN-Klimachefin Espinosa rief die Vertreter der rund 200 Staaten zu vollständigen Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens auf. Das Treffen dient der Vorbereitung des im September in New York geplanten UN-Klimagipfels sowie der nächsten UN-Klimakonferenz in Santiago de Chile. Auch Deutschland setzt sich für einen international starken Klimaschutz ein.
Ägyptens Ex-Präsident Morsi ist tot. Ein Vertreter der ägyptischen Justiz sagte, Morsi sei nach einer Anhörung vor Gericht zusammengebrochen und dann gestorben. Morsi, der islamistischen Muslimbruderschaft angehörte, wurde 2012 erster frei gewählter Präsident des Landes. Nach Massenprotesten stürzte ihn die Armee ein Jahr später. Wegen der Tötung von Bürgern, die gegen seine Herrschaft demonstrierten, war Morsi zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Er wurde 67 Jahre alt.
Das Kuratorium Deutsche Einheit hat EU-Kommissionspräsident Juncker mit dem Point-Alpha-Preis für seine Verdienste um Europa geehrt. Bundestagspräsident Schäuble würdigte Juncker als erfolgreichen Brückenbauer. In seiner Dankesrede mahnte der Luxemburger Politiker, das europäische Einigungswerk sei noch nicht fertig. Der Preis wird traditionell am 17. Juni überreicht und ist nach Point-Alpha benannt, dem ehemaligen Stützpunkt der US-Armee an der deutsch-deutschen Grenze. Am 66. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR ist in Berlin an die Opfer erinnert worden. Viele Menschen hätten damals ein Zeichen für Demokratie gesetzt, sagte Berlins regierender Bürgermeister Müller. Am 17. Juni 1953 waren in der DDR landesweit Hunderttausende gegen die politisch und wirtschaftlich angespannte Lage auf die Straße gegangen. Daraus entwickelte sich ein Volksaufstand, den das sowjetische Militär blutig niederschlug.
Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft hat als Gruppensieger das WM-Achtelfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainerin Vost Tecklenburg gewann zum Vorrundenabschluss in Montpellier mit 4:0 gegen Südafrika. Damit holte das DFB-Team den dritten Sieg im dritten Spiel.
Der dritte Sieg im dritten Spiel, Deutschland souveräner Gruppensieger. Das deutsche Team von Beginn an in der Offensive, Ecke Schwers, Kopfball Leupolds, 1:0 nach 14 Minuten. Eine gute halbe Stunde gespielt. Eine harmlose Hereingabe landet direkt vor den Füßen von Depretz, 2:0. Kurz vor der Pause, Julia Quinn sieht Alexandra Popp, 3:0 der Halbzeitstand. Eine einseitige Partie, in der die deutschen Fans voll auf ihre Kosten kommen. Und auch in der zweiten Hälfte setzt sich das fort. Hegering und Magul staubt ab, 4:0. Südafrika mit einer richtig guten Gelegenheit in diesem Spiel, aber Schuld ist zur Stelle. So bleibt es am Ende beim deutlichen 4:0 Deutschland gegen Südafrika. Nicht ernsthaft gefordert, das dürfte sich beim nächsten Spiel im Achtelfinale ändern.
Sein Name ist verbunden mit mehr als 130 Film- und Fernsehproduktionen in den letzten Jahrzehnten. Unzählige Publikumserfolge hat der Regisseur Rolf von Sydow inszeniert, von Folgen für den Tatort bis hin zu Verfilmungen der Romane von Rosamunde Pilcher. Gestern ist der Regisseur gestorben, kurz vor seinem 95. Geburtstag. Fernsehgeschichte schrieb von Sydow schon Anfang der 70er, als sein legendärer Durbridge-Cremé-Mehrteiler »Das Messer« buchstäblich die Straßen leerfegte. Nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 18. Juni.
Das Hoch über Mitteleuropa bringt uns noch vielerorts Sonnenschein, aber von Frankreich macht sich ein Tief mit feucht-warmer Luft bemerkbar. Heute Nacht ist es meist klar oder nur locker bewölkt, im Norden auch mal kompaktere Wolken, aber weitgehend trocken. Morgen zunächst verbreitet sonnig, im Osten bleibt es das auch noch bis zum Abend. Im Westen gibt es gebietsweise dichtere Wolken und am Nachmittag im südlichen und westlichen Bergland einzelne, im Nordwesten häufiger Schauer und Gewitter, die kräftig sein können. Im Münsterland heute Nacht bis 17, am Alpenrand knapp unter 10 Grad. Morgen Werte von 22 Grad an der Nordsee bis 32 Grad am Oberrhein. Am Mittwoch zunächst verbreitet freundlich, später hier und da Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Donnerstag und Freitag durchwachsenes Wetter. Regional besteht noch Unwettergefahr.
Gegen 21.50 Uhr melden sich die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni in der Halbzeitpause des U21-EM-Spiels mit neuesten Informationen und Hintergründen zum Mordfall Lübcke.